Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Anfang Juni 1969 kommt es an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu einem denkwürdigen Ereignis. Der damalige israelische Botschafter Ben Nathan will über den Israel-Palästina-Konflikt sprechen, aber Vertreter linker Studentengruppen stören seinen Auftritt massiv. Unter HistorikerInnen wird diese Veranstaltung als eine Art negatives Schlüsselereignis der Studentenbewegung diskutiert. Der Moment, an dem sich zeigte, wie stark sich die Solidarität zu verschieben begann, weg von Israel hin zur palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Ludger Fittgau berichtet.
Dan Dinner ist 23 Jahre alt, als er am 9. Juni 1969 im Hörsaal 6 der Goethe-Uni Frankfurt am Main sitzt. Dinner, seit langem ein renommierter Historiker, war damals noch Jurastudent und Vorsitzender des Bundesverbandes jüdischer Studenten in Deutschland, kurz BJSD. Der Mann neben ihm ist mehr als doppelt so alt. Es ist Asher Ben Natan, seit einigen Jahren der erste Botschafter Israels in der Bundesrepublik. Dan Dinner hat ihn zur Diskussion in die Uni eingeladen. Auf einem Foto, das damals aufgenommen wurde, sieht man den Studenten und späteren Verleger Karl Dietrich, kurz K.D. Wolf, der mit Megafon die Menge gegen den Botschafter anstachelt. Viele Studierende, auch führende Vertreter des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS, sehen die Politik Israels sehr kritisch und sympathisieren mit der Sache der Palästinenser. Im Publikum sitzt Abdallah Farangi, der Vorsitzende der Generalunion palästinensischer Studenten, kurz GUPS.
Wir haben viele Palästinenser, die hier studiert haben. Und wir haben gute Organisationen, also die GUPS, die Generalunion palästinensischer Studenten, und GUBA waren die stärksten Organisationen in der arabischen Welt. Wir waren sehr gut organisiert.
GUPA, das ist die Abkürzung für Generalunion palästinensischer Arbeiter.
Generalunion palästinensischer Arbeiter, die waren hier mehr in Deutschland und nicht in den anderen europäischen Staaten, weil wir eine große Zahl von Palästinensern hatten, die in Offenbach und Frankfurt gearbeitet haben.
Der Nahe Osten im Frankfurter Westend. So ist der Aufsatz überschrieben, den die Historikerin Zain Ashrafi unlängst in der Zeitschrift Zeithistorische Forschungen veröffentlicht hat. Darin schildert sie die politischen Auseinandersetzungen um Israel und Palästina, die während der Studentenbewegung in Frankfurt am Main heftig geführt wurden. Auch mit der Rolle Abdallah Farangis als einem der Köpfe der in Deutschland aktiven Palästinensergruppe setzt sich Zain Ashrafi auseinander. Die Gruppe wurde vom damaligen PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat gefördert.
Natürlich gab es auch in anderen Städten in der Bundesrepublik sehr aktive palästinensische Studierendengruppen. Doch in Frankfurt lebte die von Arafat durchaus anerkannte und wertgeschätzte sogenannte deutsche Bande. Das heißt, eine Gruppe von palästinensischen Aktivisten, die für ihr politisches Engagement geschätzt wurde, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Vertrautheit mit der deutschen Politiklandschaft, die sie wiederum durch ihre langjährigen Aufenthalte in der Bundesrepublik entwickelt hatte.
Insbesondere seit dem für Israel siegreichen sogenannten Sechstagekrieg vom Juni 1967 hatte sich die Stimmung gegenüber dem jüdischen Staat in der deutschen Studentenbewegung geändert. Der SDS stellte Israel mit einer Resolution das erste Mal regelrecht an den Pranger, so der Historiker der Studentenbewegung Wolfgang Krauser. Der Vorwurf?
Dass Israel nichts anderes sei als der vorgeschobene Posten des US-Imperialismus im Nahen Osten. Und damit sind im Grunde genommen alle historischen Bedenken relativiert, wenn nicht gar ignoriert worden. Und die Bühne wurde freigemacht für eine sehr enge Kooperation mit den Palästinensern. Und das hat sich besonders stark niedergeschlagen in den Gründungsakten der ersten linksterroristischen Gruppierungen, sei es der Tupamaros, dann der Roten Armee-Fraktion, aber auch denen, die dann gefolgt sind.
Im Juni 1969 versucht der israelische Botschafter Asher Ben Natan noch, mit den Studierenden zu diskutieren. Doch die Stimmung bei den Radikal-Linken ist aufgeladen. Shalom gleich Napalm wird bei Protestkundgebungen gerufen. Eine große Dummheit, nennt das der ehemalige SDS-Aktivist Daniel Cohn-Bendit heute.
Es ist ja genau wie es damals zustande kam, USA, SA, SS. Also da waren wir auch nicht die Schlauesten, ja, oder diejenigen, die das geschrien haben. Ich glaube, das habe ich kaum über die Lippen gekriegt. Aber weil es natürlich eine Verharmlosung der SS ist, bei allem Schrecken des Vietnamkriegs. Ja, also es gibt so, ich wollte sagen Ausrutscher, das ist ja viel mehr als Ausrutscher, solche Fehlentwicklungen öfters.
Asher Ben-Nathan wird am 9. Juni 1969 in der Uni-Veranstaltung vom Publikum übertönt, das lautstark Parolen skandiert. Irgendwann wird ihm das Mikrofonkabel durchtrennt. Auch seine Biografie als NS-Verfolgter und späterem Nazi-Jäger schützt Asher Ben-Nathan nicht vor dieser Demütigung. Er war am 12. Februar 1921 in Wien als Arthur Pirnikartz geboren worden. 1938 floh er als 17-Jähriger vor Hitler nach Palästina, lebt in einem Kibbutz. Nach Kriegsende kehrt er als Korrespondent israelischer Medien nach Wien zurück und organisiert für die zionistische Untergrundorganisation Haganah die Auswanderung vieler Juden nach Palästina. Gleichzeitig sammelt der Mann, der jetzt offiziell Ben-Nathan heißt, unter dem Decknamen Arthur Pier in Österreich und Deutschland Material über NS-Kriegsverbrecher und übergibt es dem Nürnberger Tribunal. Der engagierte Nazi-Gegner entdeckt im österreichischen Linz das einzige Foto Adolf Eichmanns, das später dessen Enttarnung in Südamerika möglich macht. All das interessiert die Studentenbewegung in Frankfurt am Main im Sommer 1969 nicht. Daniel Cohn-Bendit.
Ich glaube, das ist ja das Schreckliche an diesen ganzen Aktionen. Man hat sich nicht dafür interessiert. Ja, man hat sich nicht dafür interessiert. Das ist ja dieses Plakative. Man war ja im Bewusstsein, das hat Gerd Köhn ganz schön auch in seinem Buch Der Antisemitismus und die Linken entwickelt, ja. Man war ja überzeugt, wir sind diejenigen, die aufrechten, radikalen Antifaschisten. Und damit muss man sich gar keine Fragen stellen, sondern wir sind das Gute, das Richtige. Wir wollen die proletarische Revolution und die anderen sind unsere Gegner. Und da kam den meisten Leuten überhaupt nicht im Kopf oder haben sie überhaupt nicht nachgedacht, woher kommt zum Beispiel der Botschafter, wobei es ist ja egal ist, ja, ob er jetzt aus dem polnischen Ghetto kommt oder, sagen wir, aus Nordafrika gekommen wäre. Aber das hat die Leute nicht interessiert. Das ist das Schlimme. Das heißt, man forderte ein historisches Bewusstsein ein und bewies mit solchen Aktionen und anderen, dass man überhaupt keins hat.
Für den palästinensischen Studenten Abdallah Franji war Asher Ben-Nathan vor allem ein harter Mann aus dem israelischen Militär gewesen, der in der Palästina-Frage ganz weit auf der anderen Seite steht. Franji ist am 9. Juni 1969 in den Hörsaal gekommen, um das deutlich zu machen. Die Studierenden fordern irgendwann, dass Abdallah Franji als Vertreter des palästinensischen Volkes nach vorne kommen und das Wort anstatt des israelischen Botschafters ergreifen soll. Die Menge packt Franji, hebt ihn über die Köpfe und schiebt ihn mit vielen Händen in der Höhe schwebend nach vorne Richtung Podium, auf dem immer noch der israelische Botschafter und Dandiner sitzen.
Man hat mich getragen praktisch auf dem Pult oben und stand neben Asher Ben-Nathan. Ich habe dann gesagt, Sie sind nicht berechtigt, über Palästina zu reden. Sie sind Vertreter einer Stadt, die Palästina geraubt haben.
Abdallah Franji, man konnte mit ihm diskutieren. Ja? Er war kein Fanatischer, aber er war ein entschiedener Vertreter der Palästinenser. Sein Werdegang zu, die Palästinenser haben ja Anfang den Staat Israel abgelehnt, dann gab es im langen Entwicklungsprozess von der Fatah ein Hin, auch von Arafat hin zur Anerkennung des Staates Israel und dann die Zwei-Staaten-Lösung anpeilen.
Abdallah Franji wurde spätestens im Laufe der 1990er Jahre zu einem Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung. Doch zwischen Hamas auf der einen Seite sowie Netanyahu und Trump auf der anderen sieht er zurzeit wenig Spielraum für die Realisierung dieses Konzeptes.
Sie hören die Zeitfragen im Deutschlandfunk Kultur. Um die Hintergründe oder die Vorgeschichte der Israel-Feindlichkeit in Teilen der Linken geht es hier heute, bei der die Grenze zum Antisemitismus ja durchaus manchmal verschwimmt. Antisemitismus, das war auch einer der Vorwürfe an den Kolonialismuskritiker Achille Mbembe in den letzten Wochen, weil er, so wurde das zumindest von einigen verstanden, Israel einen Apartheidsstaat nenne und den Holocaust relativiere. Die Debatten darum dauern an. Viele Argumente darin sind allerdings auch schon seit der 68er Studentenbewegung bekannt. Noch einmal Ludger Fittgau über das schwierige Verhältnis von Antikolonialismus und Antizionismus in der Linken.
Für den Politologen und 68er-Forscher Wolfgang Krauser war der Eklat mit dem israelischen Botschafter Ben Nathan 1969 der Auftakt einer ganzen Reihe antizionistischer und antisemitischer Vorfälle in der radikalen Linken.
Das heißt, damit war eine völlige Verschiebung eigentlich der Horizonte verknüpft. Man ging davon aus, dass auch der Vietnamkrieg nicht mehr der entscheidende Konflikt sein würde, sondern der Zukunft der 70er Jahre dann der Nahostkonflikt.
So rekonstruiert Krauser in einem seiner Bücher einen versuchten Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin am 9. November 1969, ein gescheiterter Attentatsversuch aus der linksradikalen West-Berliner Szene. Delegationen des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes reisten ab Ende der 60er Jahre in den Nahen Osten und suchten die Nähe zu militanten Palästinensern, so Krauser.
Und vor allen Dingen unter den Vorzeichen dessen, dass man die Palästinenser als eine Befreiungsbewegung meinte, wahrnehmen zu können und es als legitim erschien, sie in der Rolle von Guerilla-Organisationen aufzufassen und sie insofern gleichzusetzen mit anderen Guerilla-Organisationen und der bewaffneten Gruppierung der Dritten Welt.
1976 beteiligten sich westdeutsche Terroristen an einer Flugzeugentführung der PLO nach Entebbe, bei der die Passagiere in Juden und Nichtjuden aufgeteilt wurden. Schon 1968 gab es jedoch auch Stimmen in der deutschen Linken, die davor warnten, postkolonialistische Befreiungsbewegungen etwa in Südamerika oder Afrika mit der PLO gleichzusetzen und dabei die Erfahrung des Holocaust auszublenden. Zahin Ashrafi erinnert etwa an die gemeinsame Erklärung von 20 Vertretern der deutschen Linken zum Nahostkonflikt. Darin warnte eine Gruppe um den Berliner Philosophen Michael Landmann vor einer unheilvollen Übertragung eines gängigen Denkschemas auf die Situation im Nahen Osten. Das erinnert zumindest punktuell an aktuelle Debatten, so Zahin Ashrafi vom Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow. Etwa, wenn das heutige Israel mit Südafrika während der Apartheid verglichen werde, unter anderem durch den Philosophen Achille Bembe. 1968 warf die Gruppe um Michael Landmann der israelfeindlichen Fraktion der Neuen Linken in Deutschland vor, bei ihrer Verurteilung Israels den Holocaust und seine Folgen, die verstärkten Fluchtbewegungen nach Palästina, nicht zu berücksichtigen, so die Historikerin Zain Ashrafi.
Sie hatten natürlich recht, denn wenn die Deutung von Nationalitätenkonflikten durch Überstülpung von Konzepten wie Imperialismus oder Kolonialismus und in aktuellen Debatten ist auch die Rede von Apartheid. Wenn das so geschieht, dann entledigt man sich historischer Differenzierung.
Wie heute für den Philosophen Achille Bembe war auch für die Studentenbewegung gerade in ihrer Auflösungsphase Ende der 1960er Jahre ein Text besonders wichtig. Das 1966 im Surkamp Verlag erstmals in deutscher Sprache erschienene Buch »Die Verdammten dieser Erde« von Franz Fanon, einem ehemaligen Kämpfer der algerischen Befreiungsbewegung FLN, mit einem Vorwort von Jean-Paul Sartre. Daran erinnert Wolfgang Krauser.
Das bedeutete, dass man sich einließ auf einen Text, der hochphilosophisch einerseits war und andererseits aber auch unglaublich gewaltrünstig. Man konnte sehen, wie Sartre den Antikolonialismus wirklich geradezu feierte. Und das wurde in der entscheidenden Phase zu Beginn der Studentenbewegung, der Westberliner zunächst und dann der Bundesdeutschen, aufgenommen und wurde selber dann verbreitet. Man hat sich sehr stark mit dieser Rolle identifiziert, dass darauf ankommen würde, den Kolonialismus zu schlagen und zu besiegen. Und das wurde übertragen dann auf Israel.
Zumindest in Teilen der radikalen Neuen Linken war die Israel-Feindschaft Teil des Antikolonialismus, so Krauser. Mit Bezug zu Franz Fanons Schrift argumentiere Achille Mbembe heute punktuell wieder ähnlich, so Daniel Cohn-Bendit.
Wenn Mbembe, zum Beispiel wenn er sagt, Israel ist schlimmer als Südafrika oder ist genauso wie Südafrika, das ist falsch. Es ist falsch, weil die Araber können in Israel wählen. Wenn er gesagt hätte, es gibt eine Unterdrückung arabisch-israelischer Bürgerin, eine Unterdrückung. Die Araber dürfen zwar wählen, aber die sozialen Möglichkeiten, die Entwicklung der arabischen Städte sind vergleichbar zu den jüdischen israelischen Städten natürlich sehr unterentwickelt. Das stimmt alles. Und wenn er sagt, dass die Besatzung im Westjordanland eine sehr kolonialistische Besatzung ist, das stimmt, weil die Macht hat nicht mal das Recht dort, sondern die Armee und so weiter. Das kann man alles sagen, aber der Vergleich mit Südafrika bringt einem nicht weiter.
Den Nahostkonflikt mit politischen Begriffen wie etwa Kolonialismus oder eben Apartheid begreifen zu wollen, das klappt auch aus der Sicht der Historikerin Zarin Ashrafi nicht.
Denn bei allen strukturellen Gemeinsamkeiten, den die Vertreter solcher Konzepte meinen, entdecken zu können, übergehen sie im Falle der israelischen Staatsgründung auch häufig die Tatsache, dass die Staatsgründung in erster Linie eine Konsequenz aus dem Holocaust war und dass von dieser Erfahrung auch das Leben, Überleben und Wirken der Nachfolgegenerationen nicht unbeeinflusst blieb.
Auch für Abdallah Farangi, den heutigen Berater des Palästinenserpräsidenten Abbas für europäische Angelegenheiten, ist klar.
Wir haben immer bei jedem Vortrag Palästinenser und Deutsche verurteilt, was Hitler und die Nazis gemacht haben, mit den Juden vor allem.
So klar haben das nach 1968-69 nicht alle in der westdeutschen Neuen Linken gesagt. Und auch in der aktuellen Debatte um die Bembe-Positionen zeigt sich, die Bedeutung des Holocaust als historisch singulärem Ereignis mit den bis heute tragischen Auswirkungen auf die Geschichte Israels und Palästinas wird auch in der heutigen Linken nach wie vor vielfach nicht begriffen.
Mehr zum Thema Israel, Palästina und deutsche Zeitgeschichte finden Sie auch in der aktuellen und gleichnamigen Ausgabe der Zeitschrift Zeithistorische Forschungen. Den Link gibt's auf deutschlandfunkkultur.de. Und da gibt's außerdem eine Menge sehr differenzierter und gut recherchierter Interviews und Beiträge zum Streit um Achille Mbembe.